Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern an diesem Freitagabend herzlich willkommen. Ein Abend, der einmal mehr im Zeichen der Debatte um verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie steht. Das nächste Bund-Länder-Treffen, Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört, soll nun vorgezogen werden auf den kommenden Dienstag. Weiteres wichtiges Thema dieser Sendung natürlich der CDU-Parteitag. Wir schalten gleich nach Berlin. Zuvor noch der Hinweis auf unsere anschließende Sendung Hintergrund. Ab 18.40 Uhr geht es um Tote in Tigray, der äthiopische Friedensnobelpreisträger am Scheideweg. Katharina Hamberger in Berlin ist unsere Korrespondentin und mir jetzt zugeschaltet. Corona-bedingt müssen Sie diesen Parteitag der CDU aus unserem Hauptstadtstudio gegenüber vom Reichstag beobachten. Eine volle Parteitagshalle ist ja gar nicht möglich in diesen Zeiten. Neuland, also auch für die CDU, stehen denn jetzt zum Auftakt die 1001 Leitungen zu den Delegierten oder gibt es da noch Wackelkontakte?
Naja, das muss die CDU zumindest hoffen. Im Moment läuft der ökumenische Gottesdienst, also sozusagen der Auftakt dieser Veranstaltung. Aber es ist einfach was anderes. Die Delegierten schauen sich das Ganze so wie wir auch über einen Bildschirm an, über ihren Tablet, über ihren PC und sitzen zu Hause im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer, wo auch immer, und können sozusagen so auch nur diesen Parteitag verfolgen. Für ein bisschen Parteitagsfeeling hat die CDU vorher so Boxen rumgeschickt. Da waren dann drin eine Maske, eine Parteitagstasse, Stifte. Also so ein bisschen das, was man am Parteitag bekommt. Aber das ersetzt natürlich nicht dieses Gefühl, dass Delegierte auf dem Parteitag haben, also eine volle Halle, dass man sich mal trifft zum Kaffee trinken, dass man auch mal mitkriegt, wie reagieren die anderen eigentlich, wenn eine Rede ist, wird da geklatscht, wird da aufgesprungen, schauen vielleicht die anderen gelangweilt nur in ihr Handy, also solche Dinge fehlen den Delegierten. Das ist einmal eine Herausforderung und die andere ist natürlich die von Ihnen angesprochene technische Herausforderung. Also jeder muss tatsächlich eine stabile Internetverbindung haben. Wenn etwas schiefläuft, gibt es eine Hotline, die Delegierte anrufen können und fragen können, was man denn jetzt tun muss. Also es ist ein Parteitag, der so tatsächlich bei der CDU noch nicht stattgefunden hat.
Nun trauen sich ja auf den letzten Metern immer mehr auch führende Parteimitglieder aus der Deckung und sprechen sich für Armin Laschet als neuen Parteichef aus. Also das wäre dann zulasten von Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Ist das Rennen denn wirklich schon gelaufen aus Ihrer Sicht oder wie spannend wird das bis morgen noch?
Also ich würde sagen, dass es noch sehr spannend wird und dass das Rennen noch nicht gelaufen ist. Man könnte jetzt meinen, klar, Laschet ist der vielleicht logischste Kandidat. Der ist der einzige der drei, der gezeigt hat, dass er Wahlen gewinnen kann in Nordrhein-Westfalen. Eigentlich aus einer Situation, wo jeder gedacht hat, die gewinnt er nicht mehr. Das ist natürlich ein Argument für die Delegierten, die ja vor allem Funktionsträger sind und die natürlich darauf schauen, ob jemand Wahlen gewinnen kann, ob jemand Wähler an sich binden kann. Er dürfte auch derjenige sein, neben Norbert Röttgen, dem man vielleicht am ehesten zutraut, dass er die Wähler an sich bindet, die vielleicht überlegen, die Grünen zu wählen. Gleichzeitig ist es bei Armin Laschet so, dass er in den Umfragen in der letzten Zeit eigentlich immer eher hinter den anderen beiden war. Norbert Röttgen, muss man sagen, überraschenderweise doch noch relativ weit nach vorne gekommen, obwohl er als Außenseiter gestartet ist. Durch seine Aussage aber jetzt, mit der er die FDP für eine Koalition quasi ausgeschlossen hat, hat er sich möglicherweise bei vielen Delegierten dann doch wieder etwas unbeliebt gemacht, denn die FDP wird von der CDU oft noch als natürlicher Partner eben wahrgenommen. Das dürfte so manchem die Entscheidung abgenommen haben zwischen Laschet und Röttgen. Und auch Friedrich Merz hat prominente Unterstützer. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, soll sich jetzt gerade in der Sitzung der Delegierten aus Baden-Württemberg für Friedrich Merz nochmal ausgesprochen haben. Bei ihm ist natürlich die Frage, kann er eben in die Mitte hin integrieren oder eher nur in Richtung rechter Rand? Das werden sich die Delegierten auch überlegen. Ich würde sagen, das Rennen ist noch offen. Viele sind auch noch unentschieden. Also das wird sich dann morgen alles entscheiden.
Frau Hamberger, eine Nachfrage noch zum Stichwort Kanzlerkandidatur mit der Bitte um eine kurze Antwort. Über diese Frage will die CDU ja frühestens im März entscheiden nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie sehr schwingt denn dennoch diese Frage die ganze Zeit bei diesem Parteitag in den Hinterköpfen mit?
Diese Frage schwingt natürlich in den Hinterköpfen der Delegierten mit. Das ist es ja eben auch. Ist da ein Parteivorsitzender, der möglicherweise eben Kanzlerkandidat werden kann? Können wir uns den vorstellen? Kann er es schaffen, die Reihen hinter sich zu schließen? Und kann er die CDU in eine Position bringen, der sie nicht in die Opposition zu fallen droht? Also das ist eine Frage, die natürlich bei diesem Parteitag eine große Rolle spielt.
Bis hierhin vielen Dank, Katharina Hamberger. Drei katholische Herren aus dem tiefen Westen des Landes bewerben sich also um den Chefsessel der CDU. Der Fraktionschef im Bundestag und der Generalsekretär der Partei sind übrigens auch Männer aus Nordrhein-Westfalen. Wie dieses Personaltableau in den ostdeutschen Landesverbänden ankommt und wer dort an der Basis der Favorit ist, Laschet, Merz oder Röttgen, das berichtet aus Magdeburg unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach.
Wenn die CDU Sachsen-Anhalt am Wochenende entscheiden dürfte, wer den Parteivorsitz bekommt, würde die Wahl wohl auf Friedrich Merz fallen. Einer seiner Anhänger heißt Markus Kurze, seines Zeichens parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Magdeburg. Als CDU-Kreisvorsitzender hat Markus Kurze außerdem ein Ohr an der Basis. Und die wolle nun mal Friedrich Merz, sagt Markus Kurze.
Er vertritt die konservativen Werte. Ich glaube, in einer Zeit, wo es um Krisen geht, braucht man auch Werte, an denen man sich orientiert. Und genau das ist das, was uns am Ende auch motiviert, ihn zu unterstützen.
Friedrich Merz, der Rechts- und Linksextremismus immer in einem Atemzug nennt. Merz, der sich vehement gegen die Aufnahme von Geflüchteten auf dem Balkan ausspricht. Das kommt in der sachsen-anhaltischen CDU gut an, in der regelmäßig vor einer Linksverbiegung der Partei gewarnt wird. Erstmal also keine Überraschung. Allerdings fällt auf, wie früh sich Merz hier seine Zustimmung gesichert hat. 2019 Besuch beim CDU-Landesparteitag in Magdeburg. 2 Monate später CDU-Wirtschaftsempfang in Magdeburg. Friedrich Merz ist schon wieder da. Dieses Engagement vermisst Markus Kurze bei Armin Laschet und Norbert Röttgen.
Wo waren denn jetzt die anderen Kandidaten? Haben sie sich mal in Sachsen-Anhalt sehen gelassen? Haben sie mal deutlich gemacht, warum sie auch der Kandidat für uns sein könnten? Das haben sie nicht. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass wir uns für einen anderen entschieden haben.
Allerdings fallen auf den Landesverband lediglich 18 der insgesamt 1001 Delegierten Stimmen. Markus Kurze gehört nicht dazu, im Gegensatz zu Sven Schulze, Generalsekretär der Landes-CDU. Schulze ist 41 Jahre alt, fast ein Jahrgang mit Jens Spahn. Den kennt er noch aus seiner Zeit in der Jungen Union.
Bei mir ist es so, dass natürlich sowohl Friedrich Merz als auch Jens Spahn natürlich diejenigen sind, die mir am nächsten sind, das sage ich ganz klar. Und Jens Spahn steht ja nicht zur Wahl, also damit ist sicherlich auch schon einiges gesagt.
Euphorie für Merz klingt anders. Überhaupt elektrisiert der Endspurt um die CDU-Spitze die Unionspolitiker in Sachsen-Anhalt nicht wirklich. Ist sie doch eine rein westdeutsche Angelegenheit. Nicht nur was die Kandidaten für den Vorsitz angeht, auch bei den 5 Stellvertretern keiner aus Ostdeutschland. Rainer Haseloff, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, will zumindest in das Präsidium aufrücken. Seine Chancen, gewählt zu werden, stehen gut. Dass der CDU-Parteivorsitz ohne Händchen für den Osten nicht funktioniert, zeigt das Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach dem Kemmerich-Debakel in Erfurt hat sie den rebellierenden Landesverband nicht in den Griff bekommen. Sie konnte sich nicht durchsetzen und musste schließlich ihren Hut nehmen. Und auch als die CDU in Magdeburg Ende letzten Jahres die 86-Cent-Beitragserhöhung kippt, macht der Landesverband den Parteikollegen in Berlin klar, einmischen unerwünscht. Sich in die CDU im Osten reinzudenken, das werde eine Herausforderung. Egal, welcher der 3 Kandidaten aus NRW das Rennen mache, er müsse verstehen, welche Themen im Osten wichtig sind. So Sven Schulze.
Das habe ich vor kurzem in einem Gespräch auch, als es um das Thema Wirtschaft ging, dem Armin Laschet gesagt, dass wir hier eine Herausforderung haben, dass viele Großunternehmen hier nicht ihren Hauptsitz haben, damit die ganzen Steuern, die da gezahlt werden, dann oft in West- und Süddeutschland landen und nicht hier, wo sie erwirtschaftet werden. Das ist auch ein wesentliches Thema, was ich erwarte, was auch angegangen werden muss, weil das Einfluss darauf hat, wie wir uns in den nächsten Jahren auch hier finanzieren.
Brisanter als das Thema Standortpolitik und Infrastruktur ist für die CDU im Osten die Frage, wie sie zur AfD steht. Während die Bundespartei mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss jegliche Zusammenarbeit mit Linken und AfD ausschließt, wollten die Parteifreunde in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Zuletzt hatte Ex-Parteichef Stahlknecht gar eine CDU-geführte Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Die gäbe es nur mit Duldung der AfD, der zweitstärksten Fraktion im Landtag. Ein Spannungsfeld auch für die CDU im Bund, sagt Anna Kreie. Die 26-Jährige ist seit 2 Jahren Vorsitzende der Jungen Union in Sachsen-Anhalt.
Das ist auch ein Grund, warum ich denke, dass es gut tun würde, wenn einige Leute aus den ostdeutschen Bundesländern in den Bundesvorstand gewählt würden, eben einen Beitrag dazu zu leisten. Das möchte ich auch gerne, ein gutes Rezept zu finden, hier mit der AfD im Land umgehen zu können.
Ihr Rezept ist klar, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Deswegen kandidiert Anna Kreie als Beisitzerin für die Junge Union im Bundesvorstand. Anders als bei ihren Parteikollegen in Sachsen-Anhalt heißt ihr Favorit für den CDU-Vorsitz nicht Merz.
Norbert Röttgen, der hat sich die LND Mut, eine junge Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, in sein Team geholt. Und ja, das hat mich irgendwie positiv beeinflusst. Deswegen sehe ich ihn in meinem persönlichen Ranking Tucken vor.
Norbert Röttgen hat zwar nicht viele Anhänger in Sachsen-Anhalt, aber eben auch weniger Gegner als Armin Laschet, den viele hier mit Schwarz-Grün verbinden. Am Ende werden die 18 Delegierten aus Sachsen-Anhalt bei der Wahl um den Parteivorsitz wohl nicht den Unterschied machen. Aber danach, spätestens wenn die Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen-Anhalt anstehen, wird sich zeigen, ob der neue CDU-Chef die Partei im Osten zusammenhalten kann.
So viel erst einmal zum Auftakt des CDU-Bundesparteitags mit der Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden. Nun geht es doch wieder schneller als gedacht beim Thema Corona. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen früher als geplant über möglicherweise verschärfte Maßnahmen gegen die Pandemie beraten, und zwar schon am kommenden Dienstag. Angesichts einer neuen Virusvariante, angesichts der kontroversen Impfstoffdebatte und angesichts der Gefährdung vor allem von älteren und kranken Menschen werden entsprechende Forderungen aus Wissenschaft und Politik, schneller und rigoroser zu handeln, immer lauter. Welche Motive im Einzelnen Bund und Länder jetzt veranlassen, das Tempo anzuziehen, schildert aus Berlin Gudula Geuter.
Am Morgen schon hatte Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz die Gründe genannt.
Wir hatten ohnehin dafür plädiert, dass, weil wir am 17.01. ja bessere Kenntnisse darüber haben, wie die Corona-Maßnahmen gewirkt haben jetzt im Shutdown, dass wir uns früher treffen. Jetzt kommen die Mutationen dazu. Die Bundeskanzlerin hatte uns versprochen, dass mehr sequenziert wird. Und deshalb möchten wir mit den Wissenschaftlern sprechen und mit der Bundeskanzlerin, was das für Deutschland bedeutet. Und selbstverständlich, wenn die Gefahr für uns so groß ist, wir sehen, was in Irland gerade passiert, werden wir auch weitere Maßnahmen ergreifen.
Heute melden die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut mehr als 22.000 Neuinfektionen. Das sind deutlich weniger als vor Weihnachten, aber die regionalen Unterschiede sind groß. Die Zahl der Toten hatte gestern einen Höchststand erreicht. Und die 7-Tage-Inzidenz, die Neuinfektion auf 100.000 Einwohner, bleibt im Bundesschnitt mit 146 hoch. Weit höher als der angestrebte Wert von 50, betont Regierungssprecher Steffen Seibert.
Das sollte uns Grund genug sein, um unsere Anstrengungen noch einmal zu verstärken.
Raum für solche Anstrengungen sieht der Bundespräsident. Viel weniger Mitarbeiter als im Frühjahr arbeiten derzeit im Homeoffice. Zusammen mit den Spitzen der Tarifpartner BDA und DGB, mahnte Frank-Walter Steinmeier.
Unser gemeinsamer Aufruf an Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte: Ermöglichen Sie das Arbeiten von zu Hause aus. Sie wissen es am besten, wie es geht, wo es geht und wie es gelingt.
Die Grünen wollen, dass es nicht bei Appellen bleibt. Sie fordern eine befristete und bußgeldbewährte Corona-Arbeitsschutzverordnung. Sie soll Unternehmen verpflichten, Homeoffice zu ermöglichen, soweit es die betrieblichen Anforderungen zulassen. Das Bundeswirtschaftsministerium dagegen setzt auf Freiwilligkeit.
Für größere Akzeptanz sorgt es, wenn das in Absprache geschieht,
betonte Ministeriumssprecherin Anna-Sophie Eichler. Und der Regierungssprecher machte klar:
Es gibt im Moment keine zwingende Regelung, die jetzt derzeit in der Bundesregierung auf der Tagesordnung stünde.
Noch einen weiteren angeblichen Verschärfungsplan räumte Seibert ab. Natürlich müsse überlegt werden, wie Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr reduziert werden könnten. Geschlossen werden solle der aber nicht.
Man kann den Nahverkehr nicht auf null reduzieren. Das ist albern,
bekräftigte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Und auch Grenzschließungen stünden nicht auf der Tagesordnung.
Zu meiner Kenntnis nicht.
Sondern? Die meisten wollen nicht spekulieren. Einzig Michael Kretschmer, Sachsens Regierungschef, hatte gestern Abend im ZDF laut und offen nachgedacht.
Kindergärten komplett runterfahren, Schulen schließen, wirklich Betretungsverbot in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt.
Dagegen warnte Christian Lindner, der Partei- und Fraktionschef der FDP, vor weiteren Einschränkungen und wollte wissen:
Auf welcher Faktengrundlage sollen diese Entscheidungen getroffen werden? Und uns interessiert insbesondere, erwägt das Kanzleramt auch Alternativen, die mehr wirtschaftliches, gesellschaftliches Leben erhalten als den kompletten Schließungszustand?
Einen kurzen, totalen Lockdown hatte Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, ins Spiel gebracht. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland wandte sich grundsätzlich gegen Verschärfungen. Nicht so die Grünen. Sie haben wegen der aktuellen Entwicklung Sondersitzungen von Bundestagsausschüssen beantragt.
Gudula Geuter aus Berlin. Der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech hat unterdessen von den Behörden grünes Licht erhalten, also für eine neue Produktionsstätte in Marburg. Wie schnell dort tatsächlich neue Impfstoffampullen vom Band rollen können, ist allerdings noch unklar. Die Nachricht kommt dennoch genau richtig, denn der Pharmakonzern Pfizer kämpft währenddessen mit Lieferengpässen auf dem europäischen Markt. Aus Berlin heißt es dazu kein Grund zur Sorge, aber offenbar gibt es sie doch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen griff heute jedenfalls sofort zum Hörer, um bei Pfizer nachzufragen. Ralf Siener in Brüssel weiß mehr.
Pfizer und BioNTech wollen auf Dauer mehr produzieren und können deshalb vorübergehend weniger liefern. Um seine Produktionskapazität von 1,3 Milliarden Impfdosen auf 2 Milliarden in diesem Jahr zu erhöhen, stellt Pfizer seinen Produktionsprozess im belgischen Puurs um und muss dazu Genehmigungen einholen. Der US-Konzern baut nach eigenen Angaben seine Produktionsanlagen aus und muss deshalb die laufende Herstellung des Covid-19-Impfstoffs vorübergehend herunterfahren. Und zwar im Januar und Anfang Februar. Von den Lieferkürzungen betroffen sind laut Pfizer alle europäischen Länder. Norwegen erhält zum Beispiel in der nächsten Woche 18% weniger Impfdosen als erwartet. Das teilte Pfizer dem norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit mit. Mehrere EU-Staaten bemängeln die unter den Erwartungen liegenden Liefermengen des Impfstoffs von Pfizer und BioNTech und sind verunsichert über den Umfang zukünftiger Lieferungen. EU-Gesundheitsminister kritisierten beim Treffen gestern in Brüssel die unzureichenden Liefermengen. Die EU zahlt für die vorgeschriebenen 2 Impfdosen von Pfizer und BioNTech den weltweit geringsten Preis und hat gleichzeitig die schärfsten Haftungsauflagen. Israel zahlt $56 für die vorgeschriebene Impfdosis von Pfizer und BioNTech, die EU zahlt nur $18, die USA hingegen $39. Von Pfizer-Lieferengpässen in Israel und den USA ist bisher nichts bekannt.
Die internationalen Expertinnen und Experten, die im Auftrag der WHO den Ursprung des Coronavirus erforschen sollen, haben ihre Arbeit in China mittlerweile aufgenommen. Zunächst nur virtuell, denn das Forscherteam ist ja für 2 Wochen erst einmal in einem Hotel in Wuhan in Quarantäne. In der zentralchinesischen Stadt waren vor über einem Jahr die ersten Covid-19-Fälle registriert worden. Was man bislang über die Herkunft des Virus weiß und warum die Aufgabe der Expertinnen und Experten so schwierig ist, berichtet aus China Ruth Kirchner.
Im Dezember 2019 mehrten sich in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan die Berichte über eine mysteriöse, neue Lungenkrankheit. Woher sie kam, war lange unklar. Mittlerweile sind sich die meisten Experten einig, das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, Auslöser von Covid-19, stammt von Fledermäusen, vielleicht aus Südchina. Aber wann es auf Menschen übergesprungen ist, sei immer noch unklar, sagt Peter Ambarek, Leiter der WHO-Mission in China. Wir wissen, dass das Virus irgendwann in Fledermäusen auftauchte. Und wir wissen, dass in Wuhan im Dezember 2019 menschliche Fälle auftraten. Aber was ist dazwischen passiert? Wie viele andere Tierarten gab es dazwischen? Und wo? Das muss noch herausgefunden werden. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit geschah. Und danach suchen wir. Lange Zeit konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf den großen Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan. Einige der ersten Erkrankten hatten Verbindungen zu dem Markt, andere aber wiederum nicht. Der Markt ist längst von einem großen Absperrzaun umgeben, wurde gründlich desinfiziert. Die internationalen Wissenschaftler wollen sich den Markt trotzdem anschauen, sagt Fabian Lehnderz vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
Die große Frage ist ja, ob wirklich dieser Übersprung vom Tier auf den Menschen in diesem Markt stattgefunden hat. Die wahrscheinlichere Hypothese ist ja, dass der Markt kontaminiert worden ist von symptomatischen Menschen. Und dass das nur quasi eins der ersten Superspreading-Events dort war.
Unbewiesen ist bislang auch die These, dass das Virus aus einem Labor stammt. Nichts in der Zusammensetzung des Virus deutet darauf hin, dass es künstlich erzeugt sei, sagen Experten. Aber das Institut für Virologie in Wuhan hat sich mit Forschungen zu Fledermäusen international einen Namen gemacht. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Institut und dem Corona-Ausbruch geben könnte, ist bislang reine Spekulation. In der Beschreibung der Forschungsmission der WHO, über die monatelang mit China verhandelt wurde, kommt das Institut als möglicher Ursprungsort jedenfalls nicht vor. China selbst propagiert seit Monaten eigene Theorien. Demnach stammt das Virus womöglich gar nicht aus China, heißt es in den Staatsmedien. Regelmäßig werden die Militärfestspiele im Oktober 2019 in Wuhan genannt. Das Virus sei bei dem großen Sportereignis von Ausländern eingeschleppt worden, heißt es. Die WHO nennt solche Thesen hochspekulativ. Aber auch Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian versucht immer wieder, von China abzulenken. So wie die Pandemielage sich ständig verändert, vertieft sich auch das Wissen über das Virus. Immer mehr ganz frühe Krankheitsfälle werden entdeckt. Daher wird die Suche nach dem Ursprung des Virus sicherlich viele Länder und Orte einbeziehen. Dass die WHO-Mission schnell das Geheimnis um den Ursprung des Virus lüften kann, gilt in jedem Fall als unwahrscheinlich.
So viel in dieser Sendung zunächst zum Kampf gegen Covid-19. Und wir richten den Blick zurück nach Europa. Dort ist es bereits das dritte Land in der Europäischen Union, in dem in dieser Woche mitten in der Pandemie eine Regierung zerbricht. Nach Estland und Italien trifft es nun heute die Niederlande. Dort erklärte der bürgerlich-liberale Ministerpräsident Mark Rutte am Nachmittag den Rücktritt seines Kabinetts wegen eines angeblichen Betrugs tausender Eltern bei der Überweisung von Kindergeld. Aus Den Haag meldet sich Ludger Katzmierzak mit den Hintergründen.
Das dritte Kabinett von Premier Mark Rutte ist über einen Behördenskandal gestolpert, der die Niederländer schon lange beschäftigt. Über Jahre hinweg hatte der Fiskus mehr als 20.000 Eltern vorgeworfen, sich Beihilfen für die Kinderbetreuung erschlichen zu haben. Viele Familien mussten daraufhin tausende Euro zurückzahlen und gerieten in finanzielle Nöte. Eine Untersuchungskommission kam im Dezember zu dem Schluss, dass die Eltern zu Unrecht belangt worden waren. Dafür, so Rutte, übernehme die Regierung jetzt die Verantwortung.
Der Rechtsstaat muss Bürger beschermen.
Der Rechtsstaat muss seine Bürger vor einer allmächtigen Obrigkeit beschützen. Das ist hier auf fürchterliche Weise schiefgegangen. Der Bericht der Untersuchungskommission ist knallhart, aber fair.
Ist schnurhart. Mal fair.
Die Opposition begrüßte die Entscheidung des Kabinetts. Sie hätte der Regierung sonst nächste Woche das Misstrauen ausgesprochen. Grünen-Chef Jesse Klaver hat diesen Schritt schon vor Wochen gefordert. Für die Familien, die teilweise ihre Autos oder Wohnungen verkauft hätten, um von den Schulden runterzukommen, sei das ein guter Tag.
Echt ein Moment von Gerechtigkeit.
Es ist echt ein Moment der Gerechtigkeit für alle betroffenen Eltern, die mehr als 20.000 Familien, die in Not geraten sind. Und das war das einzig Richtige, was das Kabinett machen konnte.
Das einzige Juiste, was das Kabinett kann tun.
Der Regierungsrücktritt wird die Niederlande wohl kaum in politische Turbulenzen stürzen. Bereits in 2 Monaten stehen turnusgemäß die nächsten Parlamentswahlen an. Bis dahin wollen die 4 Koalitionsparteien weiter kooperieren. Die meisten Minister bleiben geschäftsführend in ihren Ressorts tätig. Damit sei gewährleistet, so Mark Rutte, dass die Niederlande auch in Zeiten der Corona-Krise handlungsfähig bleiben.
Unser Streit gegen das Coronavirus geht durch.
Unser Streit gegen das Coronavirus geht weiter. Unsere Arbeit steht in den kommenden Wochen unvermindert im Zeichen von Corona, um die Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft abzufedern mit den von uns angekündigten Hilfspaketen.
Bestaande en aangekondigde steunpakketten.
Rutte kündigte außerdem an, als Spitzenkandidat für seine konservativ-liberale VVD in den Wahlkampf zu ziehen. Laut Umfragen hat er sehr gute Chancen, ein drittes Mal als Ministerpräsident wiedergewählt zu werden. Doch ein Weiter-so wie bisher dürfe es nicht geben, meint Oppositionsführer Geert Wilders.
Gute, juiste Konklusion.
Es war ein richtiger Entschluss, zurückzutreten. Das bleibt jedoch sehr unverbindlich, wenn die Hauptdarsteller dieses menschlichen Dramas jetzt als Spitzenkandidaten weitermachen, Minister werden oder sogar Premier. Dann wäre das nur eine symbolische Geste.
Ja, dann ist es ein sehr symbolisches Gebaren.
Nicht weitermachen wird Wirtschaftsminister Wiebes, der während der Beihilfeaffäre im Finanzministerium tätig war. Und bereits gestern ist Lodewijk Asscher als Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei von der Arbeit zurückgetreten. Er war damals Sozialminister. Die zu Unrecht beschuldigten Eltern sollen in den kommenden 4 Monaten finanziell entschädigt werden. Jede Familie erhält mindestens 30.000 Euro, selbst wenn ihr Schaden geringer gewesen ist.
Eine Röhre auf dem Boden der Ostsee, die gleich in mehrfacher Hinsicht auf internationaler Bühne seit langem heftige Konflikte auslöst, zwischen Moskau, Berlin, Brüssel und Washington. Darum geht es. Den Kritikern der Pipeline, die künftig russisches Erdgas nach Europa leiten soll, geht es um Klima- und Umweltschutz. Andere befürchten eine zu starke energiepolitische Abhängigkeit von Russland. Wieder andere argumentieren, das russische Gas sei als Brückenpfeiler unverzichtbar für eine reibungslose Energiewende. Bislang ruhten die Bauarbeiten für die Ostsee-Pipeline, nun aber darf weitergebaut werden. So entschied heute das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Einzelheiten dazu von Silke Hasselmann.
Normalerweise dürfen im Winter und Frühjahr keine Erdarbeiten in dem großräumig geschützten 200-Kilometer-Bereich vor der deutschen Ostseeküste stattfinden, es sei denn, es liegt eine Genehmigung vor. Die beiden Spezialschiffe einer Schweizer Firma, die die Rohre der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verlegten, hatten eine solche Genehmigung. Doch weil die Schweizer ihre Schiffe aufgrund schwerwiegender Sanktionsdrohungen der USA Ende 2019 und somit kurz vor der Fertigstellung abgezogen hatten, musste die Nord Stream 2 AG auf russische Schiffstypen umsteigen. Für sie benötigte das Unternehmen eine neue Genehmigung und die hat das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nun erteilt. Die Nord Stream 2 AG, zu der neben dem russischen Staatskonzern Gazprom auch zwei deutsche Energieunternehmen gehören, will nun die letzten 6% des Pipelinebaus zu Ende bringen. Auch die Paralleltrasse zur ersten, seit 2011 arbeitenden Nord Stream Pipeline soll Erdgas von der russischen Ostseeküste bis zur Anlandestation Lubmin am Greifswalder Bodden transportieren. Nachdem die Bundesbehörde das Zeitfenster für den Weiterbau der zweiten Gaspipeline bis Mai erweitert hat, spricht die Deutsche Umwelthilfe von einem beispiellos intransparenten Verfahren, in dem, Zitat, massive Bedenken zur Klimaschutz- und Naturschutzverträglichkeit des fossilen Megaprojektes systematisch ausgeblendet und ignoriert worden seien. Ein Weiterbau der Pipeline mitten im Winter stelle eine massive Störung in einem der bedeutendsten Winterrastgebiete für Zugvögel in der gesamten Ostsee dar. Zitat Ende. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner kündigte an, umgehend Rechtsmittel einzulegen, um per Eilverfahren den Weiterbau der Pipeline zu stoppen. Der russische Rohrverleger Fortuna hat den Wismarer Hafen bereits gestern Richtung Baugebiet verlassen, um 14 Kilometer Leitung im deutschen Außenwirtschaftsbereich der Ostsee zu verlegen. Der Rest befindet sich im dänischen Einflussbereich.
Vom Norden des Landes nach Süddeutschland. Vor dem Landgericht in München ist heute der Erfurter Arzt Mark S. wegen jahrelangen sogenannten Blutdopings zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 42-Jährige mehrere Winter- und Radsportler über Jahre mit illegalen Methoden behandelt hatte. Über den Prozessausgang berichtet Frank Hollmann.
Die Richterin wurde in ihrer Urteilsbegründung deutlich, sprach von Skrupellosigkeit und krimineller Energie. Seine eigenen Dopinginteressen seien Marc Schmidt wichtiger gewesen als die Allgemeinheit. Und sie sprach von einem Menschenexperiment. Der Erfurter Arzt hatte einer österreichischen Sportlerin ein Mittel verabreicht, das für Menschen nicht zugelassen ist und mit dem er keine Erfahrung hatte. Die Folge: starke Nebenwirkungen. Auch deshalb das Strafmaß. Fast 5 Jahre Freiheitsstrafe, 3 Jahre Berufsverbot und fast 160.000 Euro Geldstrafe. Auch die 4 Helfer von Marc Schmidt wurden verurteilt. Insgesamt 24 Einzelfälle listet die Begründung auf. Gedopt wurde bei zig Großveranstaltungen, zum Beispiel bei Welt- und Europameisterschaften, bei Olympischen Spielen und der Tour de France. Die Rede ist von Sportlern aus 8 Ländern, aus Disziplinen wie Langlauf, Biathlon, Eisschnelllauf, Leichtathletik und Radsport. In einer ersten Stellungnahme begrüßte DOSB-Präsident Alfons Hörmann das Urteil als wichtiges Signal an den Weltsport, sprach von drakonischen Strafen für Betrüger. Es war der erste große Dopingprozess, seitdem das Anti-Doping-Gesetz Ende 2015 in Deutschland in Kraft getreten war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Woche hat die Verteidigung Zeit, Revision einzulegen.
Immer mehr Menschen, das zeigt eine Untersuchung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, kaufen im Supermarkt Bioprodukte ein. Dass die entsprechende Avocado aus Mexiko oder die Gurke aus Spanien kommt und damit trotz Bio eine schlechte CO2-Bilanz hat, gehört zu den vielen Widersprüchen der Konsumentinnen und Verbraucher. Hinzu kommt, Umfragen und tatsächliches Kaufverhalten driften ziemlich oft auseinander. Aus Berlin, Martin Polanski.
Nach der repräsentativen Umfrage aus dem Sommer 2020 gaben 37% der Verbraucher an, ausschließlich oder häufig ökologische Lebensmittel zu kaufen. Das waren 14% mehr als im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2018. Besonders häufig nennen die Befragten Bio-Eier und Bio-Gemüse, nicht so hoch im Kurs stehen Bio-Süßwaren und Bio-Getränke. Die Umfrage ist das eine, das tatsächliche Kaufverhalten ist das andere. 2019 lag der Bio-Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt bei nur 5,7%. Auch hier nimmt die Nachfrage allerdings kontinuierlich zu. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU will verstärkt für Bioprodukte werben. Häufig griffen die Verbraucher trotz Ökobewusstseins zu herkömmlichen Produkten, weil sie günstiger seien, so die Ministerin. Als Erfolg bezeichnet sie das Bio-Siegel, das es seit 20 Jahren in Deutschland gibt. Klöckner verweist auf zusätzliche Fördergelder für Biobauern, die mit dem kommenden EU-Agrarhaushalt angestrebt werden. Knapp 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland werden ökologisch bewirtschaftet. Ziel der Bundesregierung ist es, diesen Anteil zu verdoppeln.
Und für Ihr Interesse bis hierhin bedankt sich Barbara Schmidt-Matern.